guten Abend. Es ist wieder soweit. Dritter Dienstag im Monat, der Magical Mystery Mix. Geht auf Zeitreise, diese schöne Einrichtung. Ja, ihr wisst, worum es geht, Freundinnen, Freunde in nah und fern. Wir beleuchten ein bisschen die schon ferne, andere würden sagen, noch gar nicht so ferne Vergangenheit dieser Stadt am Dreisam Strand. Aber heute gehen wir für unser Zeitfenster ungewöhnlich zurück. Und ihr wisst auch alle warum. Heute ist zwar nicht der 23. November, aber der 23. November kommt. Todestag von unserem Hausgott Klaus Kinski. Ja, und wenn man noch nicht ganz die Festplatte im Schädelinneren abgeschossen hat, 1992, 23. November 1992, der Todestag. Aber der Magical Mystery Mix denkt positiv auch auf Zeitreise. Wir feiern seinen Geburtstag, seinen runden Geburtstag, genau genommen den 50. Geburtstag. Deswegen reisen wir zurück in das Jahr 1976, denn unser Klaus wurde 1926 geboren. Einfache Arithmetik. Und wir reisen nach 1976, bleiben allerdings in Bobbeleloch und Umgebung. Vorhang auf. Unser Beitrag hat den schönen Titel Drei Armen für den Satan. Und die, die wissen, worum es geht, wissen, ein herrlicher Film mit unserem Klaus. Oktober 1976. Space Fix, Bobbeleboch und Umgebung. Ein eher zufälliges Zusammentreffen. Zwielichtiger Herbstfrühabend. Mehrere Personen nähern sich aus verschiedenen Richtungen. Die Kleinstadt lässt beschaulich den Werktag ausklingen. Es finden sich fünf Personen am Brunnen. Nein, nicht vor dem Tore, sondern vor dem Eingang einer jugendbezogenen soziokulturellen Einrichtung. Leicht nieselige Witterung, schon recht kühl für die Jahreszeit und das in der Toskana Deutschlands. Man begrüßt sich ausgiebig, aus aktuellem Anlass entspinnt sich folgender Wortwechsel. Was geht? Ziozette zu? Warum wusste ich das nicht? Hat der Gerd beschlossen, der fackelt da nicht lange. Jo, ein abschreckendes Exempel. Irgendein dämlicher Fixer hat wieder mal die Stereoanlage geklaut. Nun müssen also wir alle büßen.
Arschlöcher!
Klar, aber was willst du machen? Hab keinen Bock hier nur rumzusitzen. Was machen wir? Geh mal nach Freiburg? Ist denn was los? Hab grad keine Peilung. Aber vielleicht lassen sie uns ausnahmsweise heute mal in den Punkt rein? Der Punkt ist doch auch nur Scheiße, oder? Weißt du was Besseres? Also, ab in die große Stadt. Gelebte Demokratie. Mündige Bürger und so. Hat jemand Lust, einen zu bauen? Lass mich mal den Zimmer weg auf dem Weg runter zur B3. Jetzt müssen wir mal nur klären, wer trennt mit wem. Schwierig. 2x2 und einer muss allein. Wer beißt in den sauren Apfel Einsamkeit? Ich trag das Kreuz, wenn's denn sein muss, verkündete Thorsten. Heldenhaft! Dann mal los, bevor es ganz dunkel wird. Timefix zur selben Zeit in der kleinen Großstadt. Spacefix. Bobbeleloch. Aua! Ralf ließ sein Saxophon sinken. Scheiße, zischte er. Die blöden Lippen. Na, vielleicht hatte er es mit dem Üben gerade etwas übertrieben. Auf jeden Fall waren jetzt seine Lippen wund. Das wird heute nichts mehr. Also das Instrument ausputzen, Koba weg und im Koffer verstauen. Er stellte sich die Frage, was tun mit dem angebrochenen Nachmittag? Etwa an der bescheuerten Hausarbeit weitermachen? Er hatte sie doch noch alle. Mal überlegen. Einen Kumpel anrufen, ein bisschen um die Häuser? Naja, das würde wahrscheinlich auf ein Billardspiel und ein paar Bierchen rauslaufen und dann zu gegebener vorgerückter Stunde einen Punkt. Also das Standardprogramm sozusagen. War jetzt auch nicht das Alleraufregendste, obwohl es natürlich seinen guten Grund hatte, warum genau das der übliche Ablauf der Dinge. Sein wollte, musste er natürlich vor seinem inneren Scharfrichter bekennen. Es ging um Weiber. Weiber, das wäre natürlich das Beste. Naja, wenigstens solange es um amtliches Bumsen ging und sie nicht von, Zitat, seiner kundigen Zunge verwöhnt werden wollten, Zitat Ende, hatte er mal in seinem Porno gelesen. Ein leichtes, abwehrendes Schütteln stellte sich ein. Vielleicht mal den Lehmann kontakten. Eventuell war die Nase ja schon auf Abendvergnügen eingestellt. Finger in die Wählscheibe. Klingeln am anderen Ende der Leitung.
Hier, mein Lehmann.
Kack. War das nun Lehmanns besternte Erzeugerin oder die Perle des Haushalts? Im komplizierten Sozialgefüge des Bobbelelocher Bürgeradels hieß es tunlichst Fettnäpfe streng vermeiden. Also neutrale Anrede. Hallo, könnte ich wohl mal den Herrn Junior sprechen? Junior, Junior oder Senior, Junior? Klar, der dusselige Lehmann hatte noch so einen jüngeren Bruder, so ein absolutes Milchkäsegesicht. Ich denke, der Senior Junior steht auf meinem Wunschzettel, bitte. Ein Moment. War da nicht sogar mal was mit einer sogar akzeptablen, attraktiven Schwester gewesen? Das wäre mal was für eine kleine Recherche, so eine knusprige, süße Gymnasiastin.
Ja.
Na, der olle Lehmann, immer ein wenig mürrisch und wortkarg. So generalisiert unfroh irgendwie, aber je nun.
Hallo, Alter, hier Ralf, was geht?
Still, roter See, was soll schon gehen?
Hä, die heiße Action, Alter, was? Ha?
Billard spielen und dann den Punkt?
Menno, das Arsch konnte einen aber auch sowas von desillusionieren. Da meldeten sich die rauen Tatsachen des Lebens mit unverhohlener Wucht.
Alter, bin für alles offen, wenn es produktive Vorschläge sind.
Er hörte Rascheln am anderen Ende der Leitung. Ulkigerweise habe ich hier gerade was viel Tolleres gesehen. Mach Sach und was? Cinemathek ist ja ein Begriff. Ja, diese Spätnachtskinogeschichte am Stadttheater. Ralf war nicht so der Kinogänger. Fernsehen war bequemer und kostete nichts, ein ganz klarer Vorteil. Sein Terrain interessemäßig war nun mal mehr zeitgenössische Jazzmusik und das Gegengeschlecht. Klar ging er auch mal mit einer Flamme ins Kino, war ja immerhin ein tolles Alibi, um sich zu verabreden. Vollkommen unverdächtig und sozusagen ein Anknüpfungspunkt.
Alter, die haben aus aktuellem Anlass was ganz Tolles ausgeheckt.
Ja? Ey, du weißt doch, dass ich ein totaler Fan von dem Klaus Kinski bin. Nee, das wusste Ralf nicht. Aber er hatte darüber auch noch nicht nachgedacht. Beziehungsweise war es ihm vollkommen egal, wovon der olle Lehmann nun Fan war oder auch nicht. Stell dir vor, die haben heute in der Cinemathek das Programm geändert.
Hä?
Das war nun klassischer Lehmann. Immer mal kryptisch, immer bruchstückhaft, immer springend. Er war ja nun mehr so der lineare Typ. Kam wohl von der Jurisprudenz irgendwie.
Ja, und was?
Was nun? Ralf war leicht verwirrt.
Ja, denk doch! 26. Oktober, heute, Kinski wird 50!
Ralf war verblüfft. Mit einer Ansage wie dieser hatte er nun nicht gerechnet.
Und das bedeutet? Ja, Mensch, die Typen von der Cinemathek scheinen auch große Kinski-Fans zu sein. Die ehrenden Meister
durch ein, Klammer, deutliches Keuch im Hörer.
Triple Feature. Alter, krieg das rein. Ein wahnsinniges, ein totales Triple Feature. Mit Pausen, Bier aus Schank und allem Pipapo.
Verstehe ich das richtig? Triple, das bedeutet, die zeigen drei Streifen?
Schlaues Kerlchen, exakt so ist es. Drei heiße Riemen mit unserem Klaus.
Ein Traum, Alter. Hier und heute wird ein Traum wahr, dass ich das noch erleben darf. Na, krieg dich da wieder rein. So eine Abfahrt wird das auch nicht sein. Oder wie heißen denn diese
Qualitätsfilme. Alles Klassiker, alles Klassiker. Der Dirnenmörder von London, drei Armen für den Satan und last not least, gern hab ich die Frauen gekillt. Der Wahn, was? In Ralfs Kopf arbeitete es fieberhaft. Mal was ganz anderes. Aber da gab es ein Problem, ein klitzekleines. Wenn ich das richtig peile, geht das so um 10:30 los? Ja. Was machen wir vorher? Das übliche Bierchen zwischen, gepflegtes Billard und dann Kulturprogramm. Aber bei drei Filmen, das ist ja dann zu spät für den Punkt. Alter, ich sag doch, die verkaufen da auch Bier und alles. Ja, Bier ist nicht alles. Man braucht doch auch Musik und so. Ein gehässiges Lachen erklang im Hörer. Du meinst, im Klartext, Weiber. So war das nicht gemeint. Ralf war es immer peinlich, wenn er sich ertappt fühlte. Alter ist doch keine Schande. Aber vielleicht tut's ja auch meine kleine Schwester. Deine Schwester? Ja, die Caro, knusprige Gymnasiastin, adrett und aufgeschlossen, kein Kind von Traurigkeit und so. Die kommt mit? Ja, die steht auch hammermäßig auf den Kinski-Klaus. Weißt ja, wie die Mädels sind, Schauspieler und so. Da ist der Weg zur sexuellen Erregung nicht weit. Ein rascher Entschluss. Wo treffen wir uns? Im Capri? In einer guten Stunde? Gebonkt. Also sich stadtfein machen. Action immediate. Basefix, nahe der Heimatkleinstadt an der Bundesstraße 3. Zum Auswachsen. Wolfe Matthias brachte es auf den Punkt. Der Automobilist als solcher hatte heute wohl seinen menschenfeindlichen Tag. Nun standen sie schon geschlagene 1,5 Stunden hier an der B3. Aber, aha! Scheinwerfer verlangsamen sich. Wo wollt ihr denn hin? Ruft es aus heruntergekurbelter Scheibe. Freiburg, tönt es aus vielstimmiger Kehle. Mann, jungsche Typen, Langhaarige, wie wir. Für drei ist Platz, kein Problem. Kurze hektische Diskussion. Thorsten opfert sich und Schorsch. Die Lichter des Fahrzeugs verschwinden im diffusen Nebel. Schorsch grinst. Trostpreis, habt noch ein Turnpiece dabei, habe ich den anderen nicht gesagt. Der Verkehr hat sich belebt. Wieder sich verlangsamende Scheinwerfer. Männer. Menno, so totale Spießer, wo soll's denn hingehen? Freiburg. Ich lasse euch in St. Georgen raus. Auch das noch. Aber ehe es für alles zu spät war, im Kaff gab's ja auch Busse. Die kosteten ja auch nichts, wenn man auf den Kartenkauf verzichtete. Kleiner Zischler, halblaut. Mach mal das besser, ich. Ja, ja. Also hinein in den übergepflegten Opel. Dann bauen wir halt was im Kaff, flüsterte Schorsch beim Einsteigen. I'm Spacefix, Kleingroßstadt. Ralf, bester Laune, in die Gerberau. Puh, man konnte es nicht übersehen, es wurde Herbst hier in Bobbele sein Loch. Inversionswetterlage, typisch. Er war nun echt scharf auf ein gepflegtes Bier, die Witterung machte ihm Kopfschmerz, ganz typisch hier im Kessel und so. Er latschte ins Capri. Lehmann und eine äußerst berückende junge Dame waren schon da. Abend, Abend, du musst die Caro sein? Ah ja, woher weißt du? Ach, ich weiß so einiges, Klammer, gepflegtes Lächeln, Klammer zu. Die beiden hatten sich noch nicht aufs Billard gestürzt. Lehmann, dieser Extremist, dieser Radikale, was hatte der da? Der hatte doch tatsächlich ein Buch mitgeschleppt? Was war das für ein Manöver? Und was für eine Schwarte. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Lehmann, ganz jovial. Es musste heute wirklich Feiertag sein. Setz dich, erstmal ein Getränk, dann werde ich dich auf den Abend eintunen. Setzte sich leicht verdattert. Fast wäre er dabei auf den Schwanz von Stalin, dem Kneipenhund, getreten. Ein und alles des italienischen stämmigen Wirtes, des benannten Cafés Capri. Das Vieh hat er überhaupt nicht bemerkt. Da konnte man es sich schnell verscherzen. Das Bier kam und Lehmann grinste sardonisch. Wir müssen jetzt draufkommen. Hör dir mal diese abgefahrene Scheiße hier an. Zitat aus Klaus Kinski, Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, Kapitel Beischlaf. Wenn Inge weiterhin morgens mit einem baumwollenen Leibchen und ebensolchen Schlüpfern bekleidet an meinem Bett vorbei aufs Klosett geht, kann ich für nichts mehr garantieren. Wenn sie sicher ist, dass alle anderen schlafen und weiß, dass ich wach liege und auf ihrem Gang zum Klokus warte, treibt sie es noch ärger. Auf dem Weg zum Pinkeln hat sie nur noch das Hemdchen an, das ihr nicht mal über die Fotze und den weggestehenden Hintern reicht. Was soll ich machen? Soll ich aufstehen und ihr hinterhergehen? Und wenn jemand anders pissen geht und mich mit ihr aus dem Bad kommen sieht? Wann also? Wo? Ich weiß noch nicht mal, ob sie sich ficken lässt. Außerdem schlafe ich mit Arne und Achim in dem Zimmer, das zwischen dem Schlafzimmer meiner Eltern und Inges Zimmer liegt. Inges Bett steht Wand an Wand mit Arnes und quietscht. Achims Bett steht einen Meter von Inges Zimmertür entfernt, die wie ein alter Karren knarrt. Vormittags ist Inge in der Schule. Nachmittags hilft sie meiner Mutter oder sie macht Schularbeiten. Arne und Achim auch. Abends ist es unmöglich, weil zum Abendbrot nie einer fehlt. Danach hören sie alle Radio. Es muss eine Möglichkeit geben und zwar schnell. Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe eine Nierenentzündung und muss viel schlafen. Auch tagsüber liege ich im Bett. Das ist nicht gut. Ich denke nur an Inge und habe die Hände Tag und Nacht an meinem Schwanz. Sieh mal einer an. Heute Nachmittag ist niemand in der Wohnung. Wo mögen sie alle sein? Jemand ist auf dem Klo. Die Spülung rauscht. Ich werfe mich schnell auf die andere Seite und stelle mich schlafend. Jemand kommt ins Zimmer. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Beugt sich über mich, hebt die Bettdecke hoch, steigt zu mir ins Bett. Ich halte den Atem an. Es ist Inge! Ich kann es nicht fassen. Ich habe die Augen fest geschlossen, aber ich weiß, dass es Inge ist. Ihr Fleisch hat mich gestreift und ich kenne ihren Geruch. Sie steigt über mich hinweg, dreht mir den Arsch zu und tut, als ob sie schläft. Jedenfalls rührt sie sich nicht, ich mich auch nicht. Aber ihre Pobacken berühren meinen Pimmel und er richtet sich auf. Wir können nicht nur so liegen bleiben. Wenn sie nichts von mir wollte, wären sie nicht zu mir ins Bett gestiegen. Das ist klar. Ich tue, als ob ich unruhig schlafe, murmle im Traum und lege wie zufällig meinen Arm um ihre Hüften. Die Hand lasse ich über ihren Bauch auf ihre Fotze heruntergleiten. Mein Gott, diese Fotze. Ich arbeite mit meinem Zeigefinger durch die struppigen Haare, wühle inzwischen die geschwollenen Lappen, die sich sofort wie eine Auster öffnen, weil sie so ganz leicht den Schenkel lüftet. Mein Finger rutscht in ihren Schlitz, der von Saft überläuft. Ich bleibe eine Weile so und rühre mich nicht. Dann bewege ich langsam die Fingerkuppe. Immer noch tut sie, als merke sie nicht, was ich mit ihr mache. Sie knurrt verschlafen und will mir weismachen, dass sie träumt. Als ich tiefer eindringe, versperrt mir ihr Jungfernhäutchen den Weg. Bewältigt. Die Reisegruppe der Kleinstadt hatte sich glücklich wiedervereinigt. Und der geschäftliche Teil war auch bereits erledigt. Ein Kleinmengen-Hascheinkauf in der alten Uni war erfolgreich zum Abschluss gebracht worden. Nun stellte sich wie Weiland Lenin die Frage, was tun? Ich dachte, hat das nicht eins von euch gesagt? Es hätte vielleicht ein nettes Konzert, maulte der wie immer leicht nölige Wolfe Matthias. Gepflegt ein Kiffen und dann in den Punkt, wie so oft war Schorsch kein Mann großer Vision. Irgendwo netten Bier einzischen, dann kommt schon eine Idee, versuchte Thorsten, dem Ganzen eine eher pragmatische Wendung zu geben. Inzwischen waren sie bei ihrem ziellosen Schlendern von der alten Uni die Bertholdstraße abwärts Richtung Bahnhof am Stadttheater angelangt. Guck mal, das Plakat. Am Eingang zur Theaterpassage hing ein riesiges, handgemaltes Plakat. Sondervorstellung, verkündete es. Zum 50. Geburtstag von Klaus Kinski, heute ein Triple Feature, Cinemathek, 22.30 Uhr und so weiter. Was ist denn das, ein Triple Feature, wurde gefragt. Das wird einfach so ein Dreifachding sein. Der Kinski ist ein heißer Typ. Ob wir hier einfach mal ins Kino gehen? Hä? Kino und dann? Wenn das um 10:30 losgeht. Drei Filme mit Pausen und allem. Dann ist es so spät, dass wir 1-2 Stunden totschlagen müssen. Da könnten wir einen kleinen Spaziergang zur Automaten-Emma in der Schwarzwaldstraße machen, zum Überbrücken. Und dann in den Fuhrmann Wilhelmstraße zum Frühshoppen und dann nach Müllheim zurück. Das ist doch ein Scheiß. Nee, das ist abgefahren. Das ist total abgefahren. Das ist Scheiß abgefahren. Das ist Scheiß. Diese zwei Standpunkte wurden zyklisch wiederholt, bis herausgearbeitet war, dass keins der kleinen Gruppe ernsthafte Alternativen vorzuschlagen hatte. Ja gut, was machen wir bis dahin? Da gibt's doch dieses Kaffee da in der Gerberau. Da kann man nicht Billard spielen. Weißt du, wie das ist? Klar. Kommt mit. Also stapften sie durch den trüben Abend. Beim Betreten des Lokals fiel ihnen gleich eine Dreiergruppe auf, die ziemlich nah beim Eingang saßen. So Studententypen und so eine aufgeblasene Tussi. Irgendwie. Einer der Studententypen hatte ein Buch in der Hand und deklamierte mit lauter Stimme daraus. So ein anderer Typ, der wohl die Bedienung oder der Wirt sein musste, lehnte hinterm Tresen und lauschte mit offenem Mund. Hoffentlich konnte man da wenigstens ein Bier kriegen bei dieser Dichterlesung. Aber das war eine herbe Schote, die da verlesen wurde. Mann, oh Mann. Lehmann deklamiert Klaus Kinski, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, Seite 77 folgende, die Marokkaner. Ein Wandertheater nimmt mich mit. Sie spielen Operette und ich muss singen, was ich nicht kann, die anderen aber auch nicht. Ich bin mit allem einverstanden, was mich Berlin ein paar Kilometer näher bringt. Ich glaube dem Telegramm meines Bruders nicht. Ich glaube nicht, dass meine Mutter nicht mehr lebt. Die Frau des Direktors ist sehr jung und hat einen zerküssten rosa Himbeermund. Ich werde sie auf alle Fälle vögeln. Wir spielen in Vereinssälen und Kneipen. Was wir aufführen, ist nicht zu beschreiben. Es ist grauenhaft. Als Höhepunkt sollen wir Charlies Tante spielen. Wir fahren auf offenem Lastwagen und sitzen auf eisernen Gartenstühlen. Ich verfluche alles, aber es geht nach Norden. In Offenburg lassen sie uns sogar ins Theater. Der Park von Offenburg ist voller Menschen, aber irgendwo muss ich diesen schwachsinnigen Text von Charlies Tante lernen. In dem Stall, wo ich wohne, werde ich verrückt. Auf einer Bank im hellen Sonnenschein sitzt ein marokkanischer Soldat. Er grinst mich mit seinen gelben Zahnstummeln an und zeigt auf seinen Hosenschlitz und auf ein Päckchen Zigaretten in seiner Hand. Dann zeigt er auf ein Gebüsch hinter sich. Er wiederholt die Pantomime ganz ungeniert. Hosenschlitz, Zigaretten, Gebüsch. Der muss nicht ganz normal sein. Der will, dass ich mit ihm in dieses mickrige Gebüsch gehe, mitten auf den Blumen beten, um die Leute latschen. Außerdem hat er bestimmt die Syphilis. Und dann sind die Gulwars, die er in der Hand hält, überhaupt nicht rauchbar. Sie sind eigens für farbige Einheiten und für die Fremdenlegion hergestellt. Über den ersten Zug kommst du gar nicht heraus. Der wirkt wie eine Handgranate in die Lunge. Was bildet er sich ein? Sonntags geben wir zwei von diesen infamen Vorstellungen. Eine ist schon vorbei und ich klaue prächtige Knupperkirschen auf der Landstraße nach Offenburg. Neben mir klaut ein marokkanischer Soldat. Als er sieht, dass ich einen besonders vollen Zweig erwische, will er ihn mir aus der Hand reißen. Ich trete ihm in den Arsch. Er stürzt sich auf mich und schleift mich in die gegenüberliegende Kaserne. Im Nu bin ich von unzähligen Marokkanern umzingelt. Ich verstehe nicht alles, was sie quasseln, aber sie gebärden sich wie Menschenfresser und bedrohen mich mit ihren Bajonetten. Ein paar Homos fummeln mir gleich am Hosenschlitz herum. Die Marokkaner sind fast alle Homos. Zumindest treiben sie es untereinander. Besonders scharf sind sie auf hellhäutige Knaben. Ein Signal ruft die Horde Wilder zum Appell. Das ist meine Rettung. Sie stoßen und trampeln vor das Kasernentor. Der Wachposten vor der Kaserne hat anscheinend nur auf diese Gelegenheit gewartet. Er lädt sein Gewehr durch. Ich höre ganz deutlich das Schloss einschnappen. Die Patrone ist jetzt im Lauf. Er legt auf mich an. Va te faire foutre, crasseux. Ich bin noch nie so schnell gerannt. Zur Hölle mit euch, Homos. Der Direktor und seine Frau wohnen in dem Gasthof, in dem wir seit 2 Wochen unsere widerlichen Vorstellungen geben. Tagsüber proben wir im Vereinssaal Charlies Tante. Ich habe mindestens 2 Stunden Zeit, bis ich mit meinem Quatsch dran bin und gehe pissen. Die Toilette ist im 1. Stock. Immer wenn ich pissen gehe, komme ich an dem Doppelzimmer vorbei, in dem der Direktor mit seiner Frau pennt und sie vögelt. Auch am Tage in der Mittagspause vor der Vorstellung morgens immer zu. Es ist 10. Die Zimmertür ist offen. Das Zimmer ist unaufgeräumt. Ich lausche, ob niemand kommt und gehe ins Zimmer. Das Laken ist vollkommen versaut. Alles voll Samenflecken. Riesige Lachen. Sie sind noch feucht und cremig. Ich bin aufs Äußerste erregt und kriege einen Ständer. Als ich mich umdrehe, steht sie hinter mir. Was machen Sie hier? Kannst du dir das nicht vorstellen? Ich mache die Tür zu. Was wollen Sie? Dasselbe, was willst du willst. Was will ich denn? Ficken. Wenn mein Mann kommt, können Sie was erleben. Er probt Charlies Tante. Und ich komme in höchstens 1,5 Stunden dran. Du Schuft! Sie atmet schwer. Das Blut schießt ihr ins Gesicht. Ihr Himbeermund wird dunkelrot. Ihre Augen bekommen einen bleiernen Glanz. Ich nehme ein benutztes Handtuch und hänge es vor das Schlüsselloch. Im Spiegel über dem Waschbecken sehe ich, wie sie sich den Rock hochzerrt und ihre Schlüpfer abstreift. Sie stellt sich breitbeinig vor mich hin, die Knie etwas eingeknickt. Der Der Direktor will mir keinen Vorschuss geben. Ich schlage ihn zusammen. Wir rollen wie zwei kämpfende Kater über die Straße. Wieder ist es ein marokkanischer Soldat, der uns mit seinem Bajonett auseinandertreibt, weil unser Zweikampf vor der Bürgermeisterei stattfindet. Ich fliehe noch, bevor es Abend wird, und nehme den Frack, den ich auf der Bühne trage, in meinem Seesack mit. Ich sage niemandem etwas. Die werden bei der Abendvorstellung schon merken, dass ich nicht mehr da bin. Nach Berlin fahren nur Güterzüge. Ich muss eine Fahrkarte bis zum nächsten Kaff lösen, damit ich durch die Sperre komme. Wenn es dunkel ist, werde ich über die Schienen laufen. Der Güterzug nach Berlin fährt um 6 Uhr früh ein. Jeder, der die Sperre passiert, wird gefilzt. Eine Frau hat eine Flasche Milch in der Aktentasche. Der Posten zerschmettert sie auf dem Bahnsteig. Mir kann dieser Halunke nichts zerschmettern. Ich habe nichts außer meinem Seesack und dem Frack. Ein Päckchen Zigaretten habe ich mir zwischen die Arschbacken geklemmt. Ach so. Irgendwann hatten sie es kapiert. Die Typen da wollten zur gleichen Vorstellung. Was eine Abfahrt. Vor lauter Dichterlesung waren sie gar nicht mehr zum Billardspielen gekommen. Egal. Das war dann wie ein Wecker, praktisch. Die Leutchen sprachen auf. Sie berappten beim Italienerwirt, während Stalin der Hund misstrauisch der finanziellen Transaktion beiwohnte. Und sie trotteten hinter dem Trio hinterher. Kennst du denn die Filme, die gezeigt werden? Wurde misstrauisch gefragt. Im Quintett. Quintett hinter Trio, über Kopfsteinpflaster, Kontipper, Kontapper. Nee, ist doch auch völlig scheißegal, der Kinski hat Filme, bis der Arzt kommt. Die meisten sind auch so, dass du einen Arzt brauchst. Was schleppst du denn in so einen Scheiß rein? Ah, das ist doch noch geschwätzt, ist ein klasse Typ. Der ist auch noch der größte Scheißdreckebiss. Holla! Was geht? Abgefahren. Der eine aus dem Trio hatte schon wieder sein Büchel ausgepackt und deklamierte während des Gehens. Geht's noch? Lehmann zitiert aus Klaus Kinski: Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Seite 125, folgende: La voix humaine. Sascha pachtet für mich das Theater in der Kaiserallee. Graf Treuberg, der mit Cocteau befreundet ist, hat Sascha ein Stück von Cocteau gebracht. La voix humaine. Ich soll es spielen. Das Ganze ist ein Monolog, das Telefongespräch einer Frau, die von ihrem Geliebten verlassen wird und zum letzten Mal mit ihm telefoniert. Am Schluss erwürgt sie sich mit der Telefonschnur. Beim Lesen des Textes denke ich an nichts anderes mehr als diese Frau zu spielen. Warum nicht? Bei Shakespeare gab es gar keine Schauspielerinnen, alle Frauenrollen, auch Julia, wurden von Männern dargestellt. Die Mona Lisa war auch ein Mann. Außerdem, was soll das alles? Ich spiele diese Frau und basta. Der Text besteht aus 24 vollbeschriebenen Schreibmaschinenseiten. Ich lerne ihn in 3 Tagen auswendig. Ich renne zu Sascha und spreche den eine Stunde dauernden Monolog für ihn allein. Er sitzt auf dem Boden vor seiner Bibliothek und hört mir zu. Es dauert die ganze Nacht. Immer wieder und wieder will er den Monolog von mir hören. Morgens um 6 kommt seine Mutter, die Prinzessin Nina K., im Nachthemd hereingeschlichen und beschimpft Sascha auf Russisch, weil sie inzwischen erfahren hat, dass er sehr viel Geld in das Theater investiert hat. Sie beleidigt ihn mit den gemeinsten Worten, bis ihr vor lauter Geiz die Tränen herunterlaufen, obwohl sie selbst Millionärin ist und Sascha sein Geld allein verdient. Ihr fettiger Scheitel erinnert mich an die Pfandleiherin aus Schuld und Sühne. Und ich verstehe, warum Raskolnikow ihn ihr mit einer Axt gespalten hat. Sascha nimmt einen halb heruntergebrannten, brennenden Kerzenleuchter und schleudert ihn seiner Mutter hinterher. »Das darfst du nicht tun, Sascha«, sage ich, »sie ist deine Mutter.« Aber Sascha ist außer sich und ich kann ihn nicht beruhigen. Ich lasse ihn allein und gehe zu Fuß bis zur Königsallee. Seit 3 Tagen wohne ich in Saschas Villenetage, die er mir seit langem angeboten hatte. Ich brauche Ruhe für die schwierige Rolle und bin Sascha dankbar. Aber ich kann in diesem antiken Tschitschi nicht atmen, den er für seine Weekends mit Strichungen zusammentragen ließ und niemals selbst benutzt. Ich lege mich zusammengekrümmt in einen Renaissance-Schrank und versuche etwas zu schlafen. Nach 4 Monaten Probe soll die erste Vorstellung sein. Das Theater ist für 2 Monate ausverkauft. Einen Tag vor der Premiere wird die Aufführung von La Voix Humaine mit mir in der Frauenrolle von der englischen Militärregierung verboten. Irgendwelche Scheißer von Anführungszeichen Kulturschlusszeichen und Anführungszeichen Kunstschlusszeichen hatten so lange intrigiert, bis sich die ganze Magistratsklicke über den Skandal einig war und es dem französischen Theateroffizier weiterpfiff. Der wiederum pfiff es dem englischen Theateroffizier. Dem ging der Arsch auf Grundeis, weil er von der bevorstehenden Aufführung gar nichts wusste. Theateroffiziere sind verkrachte Existenzen, die in eine Uniform verkleidet glauben, dass sie den Deutschen vorzuschreiben hätten, was im Theater erlaubt und was verboten ist. Der größte Frevel besteht für ihn aber darin, dass wir die Vorstellung gar nicht angemeldet haben. Das heißt, wir hatten ihn nicht um Erlaubnis gefragt und er tut alles, um die Vorstellung zu verhindern. Ich gehe selbst zu diesem sogenannten Theateroffizier und stelle ihn zur Rede. Die Anmeldung der Aufführung kann man ja nachholen und wenn nötig die Premiere verschieben. Er ist sehr sorry und schlängelt sich aus der Affäre. Sein französischer Kollege behauptet, Cocteau selbst habe darum ersucht, die Aufführung zu untersagen. Das schreit zum Himmel.
Am liebsten würde ich ihm wie Raskolnikow den Scheitel spalten. Ja, gefangen zwischen Geburtstag und Todestag. Der Magical Mystery Mix nähert sich seinem Ende. Ja, unser Kinski Klaus, er fehlt der Welt und er wird immer fehlen. Ja, verantwortlich hier im Studio für Redaktion. Sound übrigens im Hintergrund läuft echter Kurt Maninuk. Hausgemacht, deswegen kann man die Sendung auf der Webseite mmmx.de nachhören. Wir haben uns von dieser Kommerzscheiße verabschiedet. Deswegen dürfen wir hier jetzt tun und lassen, was wir wollen. Die Musik ist gemeinfrei. Und in diesem Fall eben auch selbst erstellt. An der Stimme Bedolf. Große Teile des vorgetragenen Textes von Klaus Kinski. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Erinnerungen. München. 19. Auflage. 1990. Mit der schönen Widmung. Ich schrie mir schon die Lungen wund. Nach deinem heißen Leib, du Weib. Wie long? Ja, alle müssen in den Radio Dreieckland Verein, um das Böse in der Welt zu bekämpfen, das ist ganz klar. Und ihr wisst, diese schöne fortlaufende Reihe kommt an jedem dritten Dienstag des Monats. Die Zeitmaschine wird im Dezember die Weihnachtsbräuche in Bobbeleloch in der Phase von Punkrock, Hausbesetzungen und Umstürzen beleuchten. Ja, und bis dahin hoffen wir, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und am 23. November werdet ihr eine Kerze ins Fenster stellen, damit die Seele von Klaus nach Hause findet.